Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Anja Reinhardt, guten Tag. Nachdem in den 1950er Jahren ein schwerer Mantel des Schweigens über die Verbrechen der NS-Zeit gelegt wurde, ging die Aufarbeitung trotz Auschwitz-Prozessen und der 68er-Revolte erst in den 1980er Jahren wirklich los. Ausgelöst vor allem durch eine amerikanische Fernsehserie mit dem Titel Holocaust. Wenige Jahre später führten Historiker, Intellektuelle und Journalisten den Historikerstreit um die Singularität des Holocaust, der heute in anderer Form wieder auflebt, wenn es um die Verbrechen in der Kolonialzeit geht. Trotz allem, oder vielleicht deswegen, gelten die Deutschen als Weltmeister im Erinnern, mit Gedenktagen, Gedenkstätten oder Mahnmalen. Wir fragen in dieser Ausgabe der Streitkultur nach den Grenzen der Erinnerungskultur. Sind wir zu geschichtsbewusst? Dazu einige Stimmen.
Wofür ist Erinnerungskultur in Deutschland eigentlich da? Und da gibt es einfach ein Auseinandertreten dessen, was die deutsche Gesellschaft sich selber erzählt, was als staatliches Narrativ, als staatliche Erzählung produziert wird. Am prägnantesten vielleicht Richard von Weizsäcker am 8. Mai 1985, der sagt, wir Deutschen wurden nicht besiegt, wir wurden befreit und wir müssen uns der Juden zuliebe erinnern.
Diese Kategorie, in der junge Befragte sagen, das weiß ich nicht, ob ihre Familienangehörigen und Vorfahren Opfer waren oder Opfern geholfen haben oder eben auch Täter waren, ist ein leider sehr, sehr großer Anteil der Befragten weiß es schlicht nicht. Also sie haben sich mit der Tätergeschichte nur sehr punktuell auseinandergesetzt.
Tatsächlich erleben wir zunehmend, dass unsere Erinnerungskultur, wie man sie nennt, doch ein wenig erstarrt ist, unter anderem in Entlastungsritualen, weil sie meines Erachtens viel zu stark opferzentriert ist und sich viel zu wenig mit den Tätern, Täterinnen und Zuschauern, aber auch Profiteuren auseinandersetzt und insbesondere sich auch nicht auseinandersetzt mit der Funktionsweise der NS-Gesellschaft und der Wechselwirkung zwischen Ausgrenzung und inkludierenden Elementen.
Leider Aßmann hat von Weltmeister der Erinnerungskultur gesprochen. Also die Tatsache, dass unsere Vorfahren den Holocaust eingerichtet haben, wird sozusagen positiv umgedeutet, weil wir das so toll aufgearbeitet haben. Da muss man aus der Selbstreferenzialität raus. Also eigentlich brauchen wir alle, also die gesamte Gesellschaft, auf der Couch einer Psychoanalytiker.
Eine Riesencouch muss das sein.
Und erstmal das irgendwie verstehen.
Zur Frage der Grenzen der Erinnerungskultur sind wir zu geschichtsbewusst. Diskutieren in dieser Streitkultur die Philosophin Susan Nyman, seit über 20 Jahren leitet sie das Einstein-Forum in Potsdam. 2020 erschien ihr Buch Von den Deutschen lernen, wie Gesellschaften mit dem Bösen in ihrer Geschichte umgehen können. Letztes Jahr gab sie zusammen mit Michael Wild den Band heraus Historiker streiten, Gewalt und Holocaust. Mit einem Beitrag darin vertreten ist auch mein zweiter Gast, der Schriftsteller und Historiker Per Leo, Verfasser des Buches Tränen ohne Trauer nach der Erinnerungskultur und des Romans Flut und Boden über seinen Großvater, der in der SS war. Ich grüße Sie beide.
Hallo, guten Tag.
Ich würde Sie beide gerne zu Beginn dieser Sendung um ein kurzes Eingangsstatement bezugnehmend auf die Frage, sind wir zu geschichtsbewusst, bitten. Herr Leo, vielleicht möchten Sie anfangen.
Ja, also ich würde die Frage verneinen. Wir sind nicht zu geschichtsbewusst, aber wir sind aus meiner Sicht zu erinnerungsfixiert. Das klingt erstmal nach einem Widerspruch, aber nur so lange, wie man ignoriert, dass Geschichte und Erinnerung zwei ganz unterschiedliche Arten sind, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Die Erinnerung stabilisiert vor allem in der Gegenwart Identität. In Erinnerung erzählen wir uns Geschichten über uns selbst. In der Regel als die, die wir sein wollen. Das betrifft Individuen genauso wie Gemeinschaften. Dazu bedarf es aber einer relativ stabilen Geschichte, die sich immer wiederholen muss, damit die Identität auch stabil bleibt. Die Geschichte dagegen ist eine viel voraussetzungsreichere Art, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen. Sie erfordert Methodenbewusstsein, sie erfordert vor allem ein Bewusstsein für die Andersheit, für die Fremdheit der Vergangenheit und ermöglicht deswegen auch viel, viel pluralere Zugänge, kritische wie affirmative, ähnliche wie unterscheidende zwischen Gegenwart und Vergangenheit. Und meine These wäre nun, dass wir uns im Moment in Deutschland gerade nicht zu geschichtsbewusst verhalten, sondern zu stark fixiert auf eine bestimmte Erinnerung an den NS und dadurch blockiert wird zweierlei. Zum einen ein wirkliches Verständnis der nationalsozialistischen Vergangenheit, zum anderen aber auch ein Verständnis der Gegenwart. Ich will nur drei Beispiele nennen, ohne sie auszuführen. Vielleicht kann man darüber diskutieren. Ich würde sagen, sowohl der Umgang mit der AfD und dem Rechtspopulismus als auch die Gestaltung einer zunehmend komplexeren Migrationsgesellschaft und vor allem im Hinblick auf die aktuelle Gegenwart der Umgang mit den osteuropäischen Nachbarn, insbesondere der Ukraine und Russland. Alle drei Felder sind aus meiner Sicht blockiert durch ein Narrativ, das wir uns in Bezug auf den NS immer wieder über uns selbst erzählen.
Frau Neimann, ein kurzes Statement dazu.
Ja, ich würde Herr Leo zustimmen und noch ein Thema nennen, wo Deutsche wirklich blockiert sind, nämlich das ganze Thema Juden. Durch diese sehr starre, ideologisierte Vergangenheitsaufarbeitung wissen alle Deutscher eins über die Juden, die waren unsere Opfer. Also als Jüdin, die seit über 30 Jahren in diesem Land lebe, ist es zunehmend schwierig, mit diesem Muster zu leben. Täternation und Opfervolk haben mit der Geschichte nur begrenzt etwas zu tun. Ich weiß nicht, ob das mit Erinnerung zu tun hat. Es hat mit einer, fast wie einer Lektion, die man in der Grundschule lernt. Allerdings, ich lebe zwar seit über 30 Jahren insgesamt in Deutschland, bin inzwischen deutsche Staatsbürgerin, ich sehe die Dinge immer aus der Außenperspektive, so wie die Innenperspektive. In meinem Buch von den Deutschen Lernen war es mir enorm wichtig zu vergleichen, wie die Deutschen mit ihrer Geschichte umgehen und wie anderen Ländern, in vordergründig die USA, mit deren Geschichte umgehen. Also vielleicht kommen wir später darauf zu sprechen, weil das ist
ja, wir können auch direkt
also
damit
Teil dieser Nabelschau, dass die Deutschen immer nur von sich selber reden, trifft auch genau die Erinnerungskultur zu.
Frau Neimann, Sie kommen aus den USA, wo sich in dieser Form mit Geschichte, wenn wir jetzt zum Beispiel an die Sklaven denken oder auch an den amerikanischen Bürgerkrieg, diese Form der Auseinandersetzung hat dort nicht stattgefunden.
Naja, also als ich das Buch zu Ende geschrieben habe, war es wirklich in den Kinderschuhen. Und jetzt, ein paar Jahre später, findet es statt und ich sehe einige der gleichen Probleme, die ich in der letzten Zeit mit der deutschen Erinnerungskultur merken kann. Dass schwarze Amerikaner pauschalisiert werden, dass die aller Opfer waren und sind immer noch, dass kein Fortschritt gemacht worden ist, ja, das hört man ja auch in Deutschland, kein Fortschritt, alle Juden sind Opfer und sind als solche zu behandeln und diejenigen, die diese Rolle ablehnen, werden als echte Juden, beziehungsweise in den USA Schwarze, nicht, naja, zugelassen vielleicht, aber die sind am Rand gedrängt. Und das finde ich eine extrem gefährliche Wende und ich sehe es gleichzeitig in beiden Ländern.
Herr Leo, ich bin mir nicht sicher, ob Sie derjenige sind, der sich Notizen macht, aber möglicherweise wollen Sie, wollen Sie antworten auf Frau Neimann.
Ja, ich hab mir tatsächlich Notizen gemacht. Also da gibt es von meiner Seite aus gar keinen Widerspruch. Ich glaube nur, dass tatsächlich die genannten Probleme, also zum Beispiel die Tendenz, in Großkollektiven zu denken, also von den Schwarzen oder den Juden, umgekehrt von den Deutschen und so weiter zu sprechen, dass das eine unvermeidliche Eigenschaft des Erinnerungsdiskurses ist. Erinnerung tendiert immer zum Plot, wenn Sie so wollen, zur Story, zur Simple Story, zu einfachen Unterscheidungen wie Tätern und Opfern, Helden und Schurken. Also es sind bestimmte Gruppen immer schon sozusagen von vornherein wertend festgelegt. Und auch ganz wichtig, diese Gruppen müssen irgendeine Adresse haben. Das führt dann manchmal zu absurden Verrenkungen. Aber zum Beispiel ist eine Opferadresse, um im deutschen Diskurs zu bleiben, für die jüdische Opferidentität ist Israel. Das bringt eine gewaltige Menge an Problemen mit sich, weil natürlich Israel zugleich auch ein Staat ist, ein politischer Player, wenn Sie so wollen, mit einer Innen- und mit einer Außenpolitik, mit ganz legitimen Interessen, die jeder Staat hat. Aber da werden sozusagen Erinnerungskultur und Politik auf eine sehr schwierige Weise vermischt, um nicht zu sagen instrumentalisiert. Also ich glaube, wir müssen uns klar machen, dass jede Form von Erinnerung zu dieser Art von Simplifizierung und Identifizierung führt und dass das Gegenmittel dagegen tatsächlich History statt Story. Es ist aber kein Gegensatz wiederum. Ja? Also wir brauchen ja identitätsstiftende Geschichte. Aber wenn das eine überhand nimmt, dann müssen wir sozusagen in die Empirie gehen, in die Geschichte und genau das erforschen und benennen, was Frau Nyman angedeutet hat, nämlich dass es Binnendifferenzen gibt, dass es die Juden nicht gibt, weder im Positiven noch im Negativen, sondern jüdische Pluralität. Das gilt natürlich genauso für die Schwarzen. Also die Geschichte würde erweisen, dass die Geschichte von Sklaverei nicht das gleiche ist wie die Geschichte von Rassismus zum Beispiel.
Ich will noch mal bei der Selbstentlastung bleiben, weil mir das doch irgendwie auch ein wichtiger Punkt zu sein scheint. Da will ich kurz ein Beispiel anführen. Der Bayer-Konzern hat kürzlich die Gründung der Hans- und Berthold-Finkelstein-Stiftung bekannt gegeben. Also Vater und Sohn jüdischer Herkunft, der eine deswegen bei Bayer entlassen und er beging ungefähr ein Jahr danach Suizid. Der andere Zwangsarbeiter des Konzerns und die Stiftung will damit, so sagt sie, einen Beitrag zur Erinnerungskultur leisten. Also um was geht es hier? Um Aufarbeitung, die ja vielfach eben auch immer wieder gefordert wird, gerade bei Firmengeschichten und Zwangsarbeit? Oder geht es am Ende, jetzt sehr polemisch gefragt, nicht auch um das Firmenimage?
Also ich müsste mehr über die Stiftung wissen, um das einzeln zu beurteilen. Ich will aber im Raum eine Frage werfen. Sie sagen Selbstentlastung und das ist sicherlich der Fall mit viele dieser Initiativen. Ja. Die Frage ist einmal von außen geguckt, was wäre die Alternative? Wäre es eine Alternative, indem man die Verbrechen der Vergangenheit einfach ignoriert, wie man so lange mit dem Kolonialismus gemacht hat zum Beispiel? Also es vor ein paar Jahren gab es eine Umfrage, die zeigte, nur 19% aller Briten Probleme hatte mit dem British Empire, ja, mit dem britischen Kolonialismus. Ja. Wir schwanken hier zwischen zwei wirklichen Problemen. Einmal gibt es die Alternative, Verbrechen der Geschichte unter den Teppich kehren und sagen, eigentlich alles, was wir gemacht haben, war ganz richtig oder es gab ein paar Fehler, aber im Grunde genommen könnten wir unbegrenzt stolz auf unsere Nation sein. Oder wenn man in die andere Richtung geht und etwas versucht, was die Deutschen seit der Mitte der 80er Jahre versuchen in Westdeutschland. Und dann kommt der Vorwurf, ja, das ist alles Selbstentlastung. Gibt es irgendeine Alternative? Ich bin alles anderes als zufrieden mit dem Zustand der Erinnerungskultur in Deutschland heute. Aber ich kann genauso wenig diese ewige antideutsche Stimmen hören. Wir haben nichts gemacht. Es ist irgendwie alles doch nicht aufgearbeitet. Früher, ganz am Anfang, haben Sie jemand zitiert. Ich glaube, es war Meron Mendel, wenn ich die Stimme richtig erkannt habe. Aber er sagte, Aleida Aßmann hat die Rede von Weltmeister in Erinnerung genannt. Wenn Aleida Aßmann das gesagt hat, möchte ich verdammt nochmal den Zusammenhang wissen. Das wird immer wiederholt und ich habe noch nie jemand kennengelernt, der das wirklich glaubt. Und ich rede davon seit, Gott, über 10 Jahren.
Das würde uns jetzt aber zu der Frage führen, wie benennen wir denn die Probleme mit der Erinnerungskultur, die wir ja alle irgendwie sehen oder zumindest deutlich spüren. Wie benennen wir die genauer? Ja. Und ich weiß nicht, ob Entlastung der richtige Begriff ist. Das ist ja immer mal eine Behauptung und die ist wahrscheinlich in vielen Fällen, trifft die zu, in anderen nicht. Sie ist aber relativ schwer zu belegen. Und wenn Sie jetzt auf Firmengeschichte kommen, dann muss man auch die Konjunkturen sozusagen sehen, in denen solche Großunternehmen sich mit der eigenen Geschichte beschäftigen. Da kann man vielleicht höchstens sagen, es ist ein bisschen billig, weil es in genau dem Moment begonnen wird, wo es eigentlich niemandem mehr etwas kostet, sondern im Gegenteil das Image durchaus aufpoliert. Andererseits kann man sich fragen, warum denn nicht? Also wenn die Mitarbeiter eines Unternehmens etwas über die Unternehmensgeschichte erfahren, ist das doch erstmal sehr gut. Also ich habe das zum Beispiel mit dem Unternehmen Evonik, ein anderes Chemieunternehmen, habe ich selber erlebt, auf einer gemeinsamen, sehr, sehr gut organisierten Exkursion in die Gedenkstätte Oswenschirm, also Auschwitz, wo es einfach um den Sachverhalt ging, dass die Vorgängerfirma von Evonik die Degesch war, die das Zyklon B für die Gaskammern hergestellt hat. Das Problem liegt aus meiner Sicht ganz woanders. Nämlich, wenn man so will, ich würde das bezeichnen, einer Mythologisierung der NS-Vergangenheit. Also ein Mythos ist eine Geschichte, aus dem es kein Entrinnen gibt. Also die Überbetonung sozusagen unserer Identität über die Abgrenzung vom NS führt dazu, dass wir alles oder sehr viel zumindest immer wieder in Bezug auf den NS überhaupt nur verstehen können und damit die Gegenwart, das Problem, das gerade aktuell ist, verfehlen. Also
gilt das auch für den, Entschuldigung, wenn ich es unterbreche, aber gilt das auch für den Ukraine-Krieg?
Das gilt insbesondere für den Ukraine-Krieg. Das ist sozusagen, da kann man das wunderbar auf verschiedenen Ebenen festhalten. Also nehmen Sie dieses Interview von Frank-Walter Steinmeier ein Jahr bevor der russische Angriffskrieg begann, aber immerhin 6 Jahre, wenn ich es richtig sehe, bereits nach der Annexion der Krim, als er Nord Stream 2, also diese Gaspipeline, allen Ernstes als ein deutsch-russisches Versöhnungsprojekt im Hinblick auf den Zweiten Weltkrieg betrachtet hat. Also geschichtsvergessener kann man gar nicht sein.
Also
steigern lässt sich alles.
Entschuldigung, ich wollte noch ein Beispiel nennen.
Nein, aber ich will es nur zu Ende führen.
Entschuldigung, dass ich unterbrochen habe.
Nein, kein Problem. Es zeigt einfach nur, dass wir diesen vollständig berechtigten Wunsch, Frieden mit unseren ehemaligen Feinden zu stiften, in dem Fall erinnerungspolitisch, geschichtspolitisch sozusagen auffassen, indem wir ein Narrativ, das aus Moskau kommt, nämlich dass die Adresse der Opfer im Osten, ein furchtbarer Vernichtungskrieg, diese Adresse ist Moskau. Das ist zu Zeiten der Sowjetunion berechtigt gewesen, weil Moskau repräsentiert sozusagen die Einheit der Sowjetunion. Nach dem Zerfall der Sowjetunion hat aber eigentlich diese Opferidentität mehrere Adressen und eine erste davon müsste Kiew sein, weil die Hauptverbrechen in der Sowjetunion fanden in Weißrussland, im heutigen Weißrussland und in der Ukraine statt. Das heißt also, im besten friedenstiftenden Sinne will Steinmeier mit Moskau Frieden, tut das aber, indem er gleichzeitig die Interessen, die legitimen Sicherheitsinteressen der Ukraine ignoriert. Das ist ein klassischer Fall davon, dass die Geschichte uns blind macht für die Probleme der Gegenwart.
Frau Neimann, Sie wollten sagen,
es gibt noch... Und ein zweiter klassischer Fall ist eben die Beziehung zum Staat Israel, wo kein deutscher Politiker ist wirklich bereit, jedenfalls in der Öffentlichkeit, einige haben es mir zugegeben, privat, alle eigentlich. Und das ist interessant, wenn alle sagen, ja, eigentlich wissen wir schon, was in Israel derzeit vorgeht, dass es Pogrome gibt gegen Araber, dass es alles anders als ein demokratischer Staat ist, wenn man die Gesamtbevölkerung betrachtet. Privat sagen sie, wir wissen es alles. Aber wegen der deutschen Vergangenheit dürfen wir Israel nicht kritisieren. Ich weiß nicht, ob es Geschichtsvergessenheit ist in diesem Fall. In diesem Fall ist es Gegenwartsvergessenheit. Aber wiederum zum Wort Entlastung möchte ich schon ein Wort sagen. Jetzt hat man dann doch gelernt, ja, eigentlich, diese Entlastung möchte ich nicht haben. Ich möchte schon sagen, diese Verbrechen war wichtig, vielleicht singular, wenn meinetwegen, verschiedene Hinsichten. Und ich will mich nicht entlasten. Ich will die dunkelste Seiten meiner Geschichte ins Gesicht sehen. Und dann nennt man das auch eine Entlastungsstrategie. Wo bleiben wir? Ja? Was sind die Alternativen?
Also ich glaube, wenn ich da kurz anschließen darf, nur ganz kurz, es ist eindeutig ein Plädoyer dafür, die Dinge, wenn man sie anspricht, genauer zu fassen. Also so wie Susan Neimer das gerade gemacht hat, kann man sehr wohl von Entlastung sprechen, wenn man genau sagt, was gemeint ist. Also wenn ein Täter sagt, eigentlich bin ich das Opfer und ich wehre mich nur. Das ist eine klassische Entlastungsstrategie, eine Täter-Opfer-Umkehr und so weiter. Also es gibt tatsächlich Entlastungsstrategien, das ist, glaube ich, der präzisere Begriff. Und wenn man die im Kopf hat, kann man auch genau benennen, das ist Entlastung, das nicht. Bei der genannten Firmenstiftung wäre es erstmal eine Behauptung, wo man dann tatsächlich genau gucken müsste, wie gehen die damit um, steckt da eine Strategie dahinter oder nicht. Aber ich glaube, wenn man es genauer fasst, kann man es auch benennen.
Ich will zum Schluss, Per Leo und Susan Neimann, vielleicht nochmal etwas polemisch fragen, ob die deutsche Erinnerungskultur zu einer Opferkonkurrenz führt.
Per Leo, vielleicht so, zuerst?
Ja.
Müsste ich mir überlegen, ja.
Also jedes öffentliche Erinnern an Verbrechen trägt das Risiko der Opferkonkurrenz in sich. Das liegt ganz einfach darin, dass Öffentlichkeit und Erinnerungskultur ist eine eminent öffentliche Angelegenheit. Öffentlichkeit eine begrenzte Ressource ist. Das heißt, wenn Sie Aufmerksamkeit für die eigene Leidensgeschichte bekommen wollen, und zwar zu Recht, dann müssen Sie sich erstmal gegen andere Gruppen, die möglicherweise mehr Aufmerksamkeit bekommen, durchsetzen. Also ein ganz tragisches Beispiel dafür ist die Ermordung der Sinti und Roma, beziehungsweise der Kampf der Sinti und Roma in Deutschland um Aufmerksamkeit für das an ihnen begangene Verbrechen. Der Historiker würde immer sagen, dieses Verbrechen hat nicht die gleiche Dimension gehabt wie der Holocaust. Gleichzeitig kann man aber sagen, dass die Sinti und Roma ständig im Schatten der Aufmerksamkeit für dieses Megaverbrechen des Holocaust gestanden haben. Das führt aber dazu, ganz traurige Geschichte eigentlich, dass der Kampf um Anerkennung die ganze Zeit eigentlich wie ein kleiner Bruder sozusagen die Form bekommt, ich bin genauso Opfer der Verbrechen geworden. Die Formel wie die Juden ist absolut notorisch in dem Kampf der Sinti und Roma um Aufmerksamkeit. Die Formel eine halbe Million, also diese Million der Opferzahl. Die Historiker selber würden sagen, es waren weniger Opfer und der Genozid an den Sinti und Roma hat eine andere Geschichte als die der Juden. Aber es gibt diese Opferkonkurrenz als eine Tatsache, weil Öffentlichkeit eine begrenzte Ressource ist. Und man muss tatsächlich es im Kopf haben, dass sich das schwer vermeiden lässt, aber deswegen vielleicht auch versuchen, so eine Gerechtigkeitsidee im Kopf zu haben, wenn man bestimmten Gruppen zu Recht vielleicht auch nachsagt, dass sie sehr stark übertreiben, dass sie die Wirklichkeit, die historische verzerren. Das gilt in der Gegenwart genauso für die Anerkennung der Opfer des Kolonialismus zum Beispiel. Auch da hat man immer wieder die fast zwanghaften Bezug auf den Holocaust. Das ist historisch gesehen vielleicht oft nicht zutreffend, simplifizierend, auch dramatisierend. Aber es ist ein Beispiel auch dafür, dass in Deutschland am NS und insbesondere am Holocaust oft kein Weg vorbeiführt, wenn man überhaupt Aufmerksamkeit bekommen möchte.
Es gibt einen Weg vorbei und ich möchte kurz dafür plädieren. Gerade als Jüdin bin ich gegen den judäozentrischen Blick auf die Nazis, was immer wieder vergessen werden. Zum Beispiel. Alle kennen diesen Zitat von Niemöller, erst kamen sie für die Kommunisten, ich war aber kein Kommunist. Das ist nicht nur eine moralische Appell, ja, dass alle zusammen in Solidarität für verfolgten Menschen stehen sollen, sondern das war eine einfach historische Beschreibung von dem, was passiert ist. Also die Juden waren erstens nicht die erste und nicht die einzelne Opfer der Nazis und sind auch nicht die einzige Opfer des Genozids. Ich mache gerne einen Vergleich aus dem US-amerikanischen Kontext, aber nicht nur. Es gibt eine Bewegung, das heißt Afropessimismus. Zum Glück ist es noch nicht hier ganz angekommen, aber gibt es ja auch. Ab und zu mal liest man etwas. Und es gibt schwarze Intellektuellen, die sagen möchten, der antischwarze Rassismus ist älter und stärker und tödlicher als alle anderen Formen des Rassismus und deshalb sind wir die größten Opfer. Ich meine, ob es von Schwarzen kommt, ob es von Juden kommt, von wem immer es kommt, diese Opferkonkurrenz, das bringt uns irgendwann alle um, wenn wir dabei bleiben. Es muss heißen, jedes Mal, dass man an, sagen wir, Judenverfolgung denkt, in diesem deutschen Fall, wir müssen gegen alle Formen des Rassismus aufstehen. Ich weiß, es fällt den Deutschen schwer, die Judenverfolgung als Rassismus zu verstehen, weil man versteht Rasse als einen Nazi-Begriff und will es deshalb aus dem Grundgesetz tilgen. Es ist absurd. Es war kein Nazi-Begriff, lange, lange Zeit, auch im 19. Jahrhundert und überhaupt nicht nur in Deutschland, sondern also im angelsächsischen Raum, im französischen Raum, würden Juden als Rasse verstanden. Wenn man es lieber Volk nennen möchte, weil es keine wissenschaftliche Basis für Rasse gibt, meinetwegen. Aber es hat mit ethnischer Zugehörigkeit und nicht mit Religion zu tun. Deshalb würde ich immer wieder dafür plädieren, dass man gleichzeitig gegen alle Formen von rassistischer Verfolgung aufsteht.
In dieser Ausgabe der Streitkultur diskutierten die Philosophin Susan Neiman, Direktorin des Einstein-Forums in Potsdam, und der Historiker Per Leo zum Thema Grenzen der Erinnerungskultur. Sind wir zu geschichtsbewusst? Vielen Dank an Sie beide.
Danke Ihnen.
Gern geschehen.
Hier geht es weiter mit der Sendung Kultur heute. Für Ihr Interesse an dieser Sendung bedankt sich Anja Reinhardt.